Hallo, ich bin der Hannes. Der Sommer ist da, die Tiere sind wieder auf die Almen und wir haben ja einen Report ausgebracht, Landwirtschaft, Lebensraum und Tourismus. Und dazu habe ich mir heute die Gabriele Trinker eingeladen und sie ist Naturparkmanagerin von den Sölktälern. Und was ein Naturpark leisten kann, für was der da ist, über das reden wir heute. Und unter anderem wird dieser Naturpark bald ein zertifizierter Sternenpark sein. Freut euch auf diesen Podcast gleich nach dem Intro. Geht's los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Liebe Gabriele, danke, dass du gekommen bist, dass meiner Einladung gefolgt bist. Passt ja genau zu unserem Report Landwirtschaft, Lebensraum und Tourismus. Du bist die Geschäftsführerin vom Naturpark Sölktäler. Erzähl uns mal ein bisschen was. Was ist eigentlich ein Naturpark?
Also danke für die Einladung und dass ich da sein darf. Und dann gehe ich gleich mal ins Thema rein. Also ein Naturpark ist, wir schützen und nützen, ist das Konzept. Das heißt, wir schützen die Artenvielfalt, Pflanzen und Tiere und mit unterschiedlichsten Förderungen und nützen, wir unterstützen die Landwirtschaft, dass sie natürlich im Naturpark arbeiten darf. Also wir verbieten es nicht.
Das heißt, es ist nicht wie in einem Nationalpark, wo ich eigentlich, wenn ein Baumunfall gar nichts mehr tun darf. Das unterscheidet sich quasi wesentlich. Das heißt, ihr wollt ja auch, dass quasi diese ganze Region erhalten bleibt, dass die Almen erhalten bleiben. Das ist schon das Ziel des Naturparks, oder?
Genau. Wir wollen, dass die Almen erhalten bleiben und wir wollen auch den Tourismus in dieser Form stärken mit nachhaltigen Angeboten, dass auch die Touristen, die kommen, ein bisschen von der Natur lernen. Wir haben ein tolles Sommerprogramm, dass man den Bezug zur Natur nicht verliert, sondern dazu gewinnt. Das ist ganz wichtig. Und daher ist auch Besucherlenkung ein ganz wichtiges Thema für uns, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Tourismusverband in der Region.
Genau, erzählen Sie mal ein bisschen was, weil jetzt werden nicht alle in Österreich wissen, wo sind die Sölktäler. Wir streuen ja da weit aus mit unserem Podcast. Wir haben ja auch sehr viele deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer. Erzählen mal ein bisschen was, wo ist die Region? Ja, ich meine, ich kenne es gut, aber ich lasse trotzdem dich erzählen, dass wir ein bisschen ein Gefühl kriegen, dass wir das auch geografisch verorten können und warum das eigentlich genau in der Sölktäler überhaupt ist, dieser Naturpark.
Ja, sehr gern mache ich das. Also wir liegen in der Tourismusregion Schladming-Dachstein und sind circa 20 Minuten Fahrzeit von Schladming entfernt. Gleich in der Nähe von Gröbming liegen in der Niederen Dauern und das Sölktal ist einer der dunkelsten Täler, ne? Täler in der Nacht ist dunkel.
In der Nacht, genau. In der Nacht ist sogar genau. Gut, dass eines der dunkelsten Täler ist, aber da kommen wir, glaube ich, später drauf, gell?
Genau.
Genau, also am Tag ist schon sehr freundlich.
Sehr schön sogar, wenn die Sonne scheint. Und wir haben natürlich tolle Almen. Und genau, und der Naturpark Sölktäler liegt in dieser Region, in der Schladming-Dachstein-Region.
Grenzt ans Murdal.
Ans Murdal, genau. Und wir sind circa 1,5 Stunden von Salzburg entfernt, aber auch 1,5 Stunden von Graz entfernt. Also sehr leicht erreichbar. Und von Salzburg, München ist es ja auch eine gute Stunde. Also so weit sind wir gar nicht entfernt.
Warum macht man überhaupt einen Naturpark? Was bringt das?
Ein Naturpark macht man. Das Ziel war damals, glaube ich, das ist jetzt vor 43 Jahren wurde er gegründet. Und das ist dazu da gewesen, dass man einen Teil schützt der Natur, ihn nützen kann, aber auch als touristische Zwecke hat man das gemacht früher. Die Idee war eigentlich, tourismusmäßig unterschiedlichste Programme anzubieten in der Region, damit man aufmerksam wird, dass es auch die Sölktäler gibt, weil es doch ein sehr schönes Fleckerl ist und hat einen ganz tollen Slogan, endlich Ruhe.
Es gibt ja viele EU-Politiker, die was die Sölktäler schon besucht haben. Ich weiß, der Karl Brandner hat ja damals viele, ich sage es jetzt einmal so im Dialekt, eingezahlt, ja, und hat ja einmal gesagt, wie hart dort das Leben ist, wie viel Handarbeit. Das ist ja schon wirklich bemerkenswert und ich denke mir selber alle wieder, weil ich habe ja meine Kalbinnen in der Sölk, in der Kleinsölk quasi auf der Alm, auf der Bratlan und Duchmal jetzt gerade nicht, aber ja, immer wieder. Und ich denke mir da immer wieder selber, wenn ich da reinfahre, ich bewundere da die Bäuerinnen und die Bauern, die was sie die Arbeit anhören, wie zart das ist, wie steil das da drin alles ist. Also du musst schon brutal viel Idealismus haben, dass du das überhaupt antust. Weil finanziell geht sich ja das hinten und vorne alles nicht aus.
Genau. Da brauche ich dir nichts sagen, da kennst du dich besser aus, aber das stimmt. Aber es ist einfach der Landschaftsteil, der ist wunderschön. Und im Sommer die Almen, die geben so viel her. Erstens sind die Kühe Weidewirtschaft und auf der anderen Seite gibt es aber, die Landschaft ist so schön, dass sie touristisch anzieht und die Almbäuerinnen machen halt regional die Produkte, die Milch, den Steirerkäse, der sehr bekannt ist im oberen Ennstal und auch die Butter und die wird heiß begehrt. Also war letztens auf der Zaunalm, muss ich sagen, da kommen sogar von Wien mit 3-4 Kühlboxen und kaufen die Butter ein. Und so ein Produkt zu haben und zu kaufen, das ist schon was Besonderes.
Die Steirerkäse ist ja inzwischen geschützten Ursprungs, ist vergleichbar mit dem Tiroler Graukäse und was ja unglaublich wertvoll ist beim Steirerkäse durch das, dass wir jetzt diesen Protein-Hype haben. Graukäse ist ja in Wahrheit aus der Magermilch und somit reine Eiweißquelle, ganz wenig Fett. Also alle Burschen, die was uns jetzt zuhören und natürlich auch Mädels, ja, wenn ihr euch einen Körper formen wollt, esst Steirerkäse.
Genau, ich hoffe, es nimmt jetzt, es wird sehr viel verkauft. Ich darf ja auch beim Steirerkäse-Verein mit dabei sein und wir waren ja letztes Jahr auch in der EU, um das zu präsentieren, damit da auch finanzielle Förderungen mehr kommen, weil es eben geschützt ist und um zu zeigen, wie wichtig das ist, einfach zu haben, weil wir da auch die Natur schützen und nützen. Also es kommt wieder dieses Konzept. Wir sind überall immer wieder dabei als Naturpark, sei es bei regionalen Produkten oder bei Tourismusprojekten, dass man sagt, das wäre toll. Also wir spielen überall ein bisschen und ein wenig mit.
Ja genau, der Naturpark, jetzt glaube ich, dass Sie viele das so vorstellen, man kennt mit den Kindern einen Spielpark, ja, der ist halt so, weiß ich nicht, 100 mal 100 Meter, ist der Naturpark ein bisschen größer. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn da jetzt einfach einer sagt, ja, was ist jetzt ein Naturpark, da gehe ich hin, mache einen Dirndl auf und bin quasi im Naturpark. Wie ist das?
Also jetzt haben wir eine kurze Erklärung. Der Naturpark hat die Größe der Gemeinde. Also das heißt, die Gemeindegrenzen ist die Naturparkgrenze. Aber da ist Wald, das sind Hügeln, das Gelände. Und wenn man in den Naturpark geht, dann haben wir unterschiedlichste Wanderwege, wo auch das Ziel eine Alm ist, wo man dann sitzen kann und was trinken kann. Und dann wieder nach Hause fährt. Also wir haben einen Spielpark in Form der Natur, dass man die Natur genießt, dass man Frischluft schnappt und dass man sich einfach die wunderschönen Almwiesen anschaut mit dieser Artenvielfalt. Für uns ist Naturpark natürlich, das Natürliche anschauen. Also wir haben jetzt keinen richtig, wenn man zu irgendeinem Spielpark fährt oder Wasserpark, dass
das
man da
ist kein Spielzeug Erlebnispark hat. Quasi.
In dem Sinn ist kein Erlebnispark.
Genau, das heißt, Nein. Ich fahre in die Sölktäler und bin inmitten des Naturparks, ja. Den du mehr oder weniger verwaltest.
Den ich mehr oder weniger verwalte und wo wir auch, das haben wir jetzt ganz vergessen zum sagen, ein kleines Schloss haben, das wir betreiben und da kann man hingehen und kann man sich unterschiedlichste Ausstellungen anschauen im Sommer. Das wäre zusätzlich, was der Naturpark anbietet, aber sonst ist es wirklich ein Park, der von uns verwaltet wird und wo man zu den Almen geht und Wanderungen macht oder Bergtouren.
Erwähnst du schon mehrmals die Almen. Wir haben ja in unserem Report da ganz besonders stark darauf hingewiesen, wie wichtig die Almen sind, dass die Almen auch der Ursprung des Tourismus in Österreich, in den Alpen generell ist, also Südtirol bis aussehen in der Schweiz. Da ist ja der Tourismus entstanden, die Wiege sozusagen. Wie nimmst du das wahr? Verändert sich da was? Wie geht es den Almen, vor allem auch in der Sölk? Wie geht es den Bauernfamilien? Was ist dein Eindruck gerade aktuell?
Also mir liegen die Almen ganz groß am Herzen, muss ich sagen. Und darum ist auch die Hauptaufgabe von mir und vom Team, dass wir da schauen, dass wir gewisse Sachen umsetzen können oder Aktionen setzen können. Also traurig ist, die Almen nehmen ab, das muss man sagen, weil einfach die Arbeit so viel ist und es ein Nebenerwerb einfach in der Region Sölk ist. Also man kann es nicht als Haupterwerb machen und daher sehr viel Arbeit, weil man muss in der Früh reinfahren, wenn die Kühe um sind, melken, dann wieder runterfahren. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit und es gibt nur noch wenige, die das betreiben im Sommer. Und daher schauen wir, dass wir das unterstützen können in unterschiedlichsten Formen. Weil du weißt ja, wenn es keine Alm mehr gibt, dann verwildert das alles. Dann gibt es im Endeffekt verlieren wir den Lebensraum, dann kommt der Wald und dann gibt es aber auch keinen Tourismus und die Leute können nicht mehr dorthin wandern gehen. Also das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Und daher versuchen wir, da ein bisschen entgegenzuwirken und auch mit den Schulen zum Beispiel auf Almen zu gehen und zu sagen, am Vormittag sollst du mal eine Art schwenden. Schwenden heißt also Unkraut rausziehen, Kiefer, kleine Latschen, damit es nicht verwachst. Damit die Schüler lernen, was das überhaupt heißt, eine Alm zu haben. Wir versuchen es wirklich zu den Jüngsten hinzubringen. Und das liegt uns sehr, sehr am Herzen. Und das machen wir heuer das zweite Mal mit der Schule in Stein an der Enz und mit Öblan.
Und wie reagieren da die Schülerinnen und Schüler? Wie geht's heute da mit dem?
2/3 waren beim ersten Mal so begeistert, weil sie zum Abschluss einen Roggenkropfen, das ist so eine Art Flade, das ist ganz speziell im oberen Enztal, mit Steirerkäse gekriegt haben und die haben gesagt, aber nächstes Jahr komme ich wieder. Aha. Und also sie waren ganz, ganz begeistert. Die Mädels nicht so, aber die Burschen, die waren total begeistert. Die freuen sich schon wieder auf 7. Juli.
Okay, also Schwenden ist ja eigentlich eine sehr anstrengende Arbeit. Ich bin da sehr oft dabei, den ganzen Tag mit der Motorsauge im steilsten Gelände. Meistens ist dann sehr heiß. Also auf die Nacht weißt du definitiv, was du da hast. Und ich weiß, genau, dass es immer schwieriger wird, dass man, wenn es zum Schwenden ist, dass überhaupt noch wer kommt. Weil es halt die Bauern, muss man auch sagen, viel werden wie älter. Die Menge nicht mehr so mal dumm kraxeln, sage ich einmal. Und nachher dann ist es schon schwerer damit. Ja.
Genau.
Ja, eine harte Arbeit. Wir haben ja in unserem Report auch ganz, ganz stark eben nicht nur auf die touristische Wirkung hingewiesen, sondern auch auf das Thema Biodiversität und Artenvielfalt. Macht ihr da auch was? Weil die Alm ist ja eigentlich ein Hort der Biodiversität durch diese extensive Nutzung. Und auch was das Thema Artenvielfalt betrifft, ist ja die Alm wirklich ein Naturschutzgebiet eigentlich. Ja.
Genau, das ist ja das Nächste, warum wir das auch so intensiv fördern, wegen der Biodiversität. Und wir haben auch gewisse Förderungen, weil wir müssen, damit wir etwas umsetzen können, anfragen, ob wir das machen können. Und das ist in Form einer Förderung, dass man sagt, okay, wir möchten jetzt dieses Projekt umsetzen auf der Alm, wie zum Beispiel Schwenden. Wir haben ein 3-Jahres-Projekt, was auch gefördert wird, wo wir auf die Almweide gehen, wo wir schwenden oder freischwenden für Birkhühner, weil das ist auch immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass die sich weiter pflanzen in dieser Höhe auf der Alm. Und und da werden diese Projekte genauso umgesetzt und ist natürlich sehr, sehr wichtig für den Naturpark, dass wir bei der Artenvielfalt schauen, dass die nicht ausstirbt. Das ist einfach, was uns daher sehr in Anliegen ist.
Biodiversität ist ja ein Megathema, auch in der EU, auch eigentlich weltweit. Auch. Es gibt ja diese Artenschutzkonferenz, die was voriges Jahr gewesen ist, wo sich ja die ganze Welt getroffen hat zu dem Thema, wo man aber nicht wirklich weitergekommen ist. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie viele Arten jeden Tag quasi aussterben auf dem Planeten, aber es ist, glaube ich, brutal. Das heißt, es soll uns auch vielleicht alle zusammen mehr bewusst sein, dass diese Almen wirklich ein Goldschatz sind.
Genau, aber das kann man nur hinkriegen, indem man die Leute dann auf die Alm kriegt oder wenn sie zu uns ins Büro kommen oder wenn sie bei uns teilnehmen an einem Programm, weil wir führen sie ja leicht dahin. Es sollte ja nicht hardcore sein. Es muss immer so ein Bewusstsein geschaffen werden zu den Leuten, weil man merkt schon, auch in den Schulen, dass es ja gar nicht bewusst ist, wenn man in die Natur geht, was passiert. Das sieht man in Form der Besucherlenkung. Die Leute gehen rein und sagen einfach, die Natur gehört mir. Aber auf was man aufpassen muss oder auf was man, wo man vorsichtig sein muss, das muss man ihnen genauso bewusst machen, damit keine Unfälle passieren oder damit sie mehr informiert werden. Weil wir dürfen nicht mit dem Finger zeigen, das darf nicht passieren, sondern wir müssen das so oft hinführen, dass ihnen bewusst wird, wenn es das nicht mehr gibt, was dann passiert. Mhm. Weil dann, das schlägt sich ja genauso in unsere Grundnahrungsmittel genauso um, dass die dann nicht mehr gibt und in der Qualität. Wichtig ist Qualität und nicht Quantität.
Absolut. Aber das ist ja ganz ein wichtiger Bereich. Meine Viecher sind aktuell gerade in Bratland rein, meine Kalbinnen, und letztes Wochenende war ich rein und da geht ja ein wunderschöner Weg zum Schwarzen See hinten rein. Und da kriegen ja die Viecher alle frei. Zwar keine Mutterkühe, aber Kalbinnen. Und ich habe mir dann letztes Mal auch gedacht, kommen mir 2 Mädels entgegen, ich schätze so 20 Jahre alt, und jede von denen hat 3 Hunde mitgehabt, so an der Leine. Gell? Also, Und ich bin gerade eben bei meinen Kolbinnen gewesen und ich habe das richtig beobachtet. Die gingen da auf der Straße und meine Kolbinnen, also die Ohren gespitzt und also richtig nervös schon. Und ich habe mir dann schon gedacht, eigentlich ist das schon ein Wahnsinn. Ja, ich habe das in meinem Podcast gesagt, zu Anfang der 2000er, ich war immer brutal viel auf die Berge unterwegs. Du hast niemanden mit einem Hund irgendwo auf einer Alm oder irgendwas gesehen, außer der Jäger. Der Jäger hat seinen Hund mitgehabt, ja, aber der hat ihn unter Kontrolle gehabt. Und ich weiß noch so 2004, 2005, auf einmal hat das so angefangen, auf einmal haben die Leute angefangen, eine Hundsviecher, sage ich jetzt, ich liebe Hunde, ja, aber halt daheim, auf die Berg mitnehmen, auf die Alme mitnehmen. Ja. Und heute ist das ja teilweise für viele, glaube ich, ein Kinderersatz. Ich möchte da nicht zu nahe treten, aber es ist halt so. Und der muss überall mit. Ja. Ich sage oft, sind sie ja wirklich arm, weil wenn ich auf 2.500 Meter oft einen Hund begegne, der was fast nicht mehr kriegen kann, denke ich mir oft, na Wahnsinn. Aber sie müssen halt überall mit. Aber dass da dann was passiert, ja, also ich habe das nur mit meinen eigenen Kolbinnen erlebt, ja, die, ich war halt da, jetzt sind sie nicht zugestürmt, ja, aber mit 6 Hunden, ja, würde ich da nie auf einen Alm weg spazieren gehen, niemals, aber sie tanzen.
Ja. Nee, da stimme ich dazu, ich glaube aber auch, dass die Leute wissen müssen, das ist ihnen ja auch nicht so bewusst, es sind ja viele, wenn ich es jetzt anspreche, Vorfälle passiert, jetzt am Anfang der Saison, aber ja, ja. Du musst dir denken, wenn du irgendwo, wenn ich zum Beispiel neu wohin komme, am neuen Anfang, bin ich auch ein bisschen nervös, wie wird das laufen, ist das gut? Und wenn die Kühe das erste Mal auf die Alm kommen und vielleicht sind da andere Kühe auch noch, die sie nicht kennen, dass da mehrere Bauernkühe auf eine Weide tun, dann müssen sie das erst gewohnt werden. Das habe ich auch mit der Martina Zauner gesprochen, auf der Zauneralm, da in der Breitland drinnen. Und die müssen das erst gewohnt werden, dass andere Kühe da sind, dass sie jetzt draußen sind, dass sie draußen bleiben. Die müssen sie ja auch gewöhnen. Der Bauer passt ja die Almbäuerin genauso auf und nimmt immer ein Stecken in die Hand, weil sie sagt, ich weiß nicht, wie sie jetzt momentan reagieren. Und nach einem Monat haben sie sich schon ein bisschen angewöhnt an die Umgebung. Das Problem ist nur, teilweise die Bauern haben keine Hund mehr, also sind sie die Hunde nicht gewohnt, die Kühe. Und da kann natürlich ein Zwischenfall sein. Und die Leute müssen da mehr sensibilisiert werden. Sie glauben nur, ich kann überall hingehen und die Kühe müssen eingesperrt werden. Und das geht einfach nicht. Ein Bauer kann seine Kühe auf der Weide nicht einsperren. Es geht halt ein Wanderweg durch. Und da muss man halt vorher sich ein bisschen mehr vorab informieren und lenken. Und ja, und die Tafeln gut lesen, weil die Leute halten sich manchmal selber nicht dran. Und das ist das Gefährliche, das Nichtwissen und einfach sagen, ich bin da, da ist der Wanderweg, da gehe ich durch. Also jeder hat das Recht, ob dir Mensch auf der Weide zu sein, aber man muss wirklich das Miteinander, man muss sie einfach respektieren. Und ich finde, was ich die letzten Jahre erlebt habe, dieser Respekt vom anderen, der nimmt total ab. Und das ist einfach das Traurige. Und da sind halt wir da und versuchen, ein bisschen zu sensibilisieren, versuchen mit den Stakeholdergruppen, mit der Jägerschaft, mit dem Tourismusverband da Workshops zu machen, um zu sagen, wie können wir am besten lenken und was können wir am besten tun.
Ich glaube, es braucht dieses Bewusstsein einfach, dass ich in einen anderen Lebensraum gehe. Der gehört nicht mir, ja. Aber ich darf dort hingehen, natürlich. Darf mich da erholen, darf mich da wohlfühlen, darf die Natur genießen. Aber es ist nicht das mein natürliches Habitat, sondern da leben eben die Viecher, die Kühe, das Wild auch zum Beispiel, ja. Und ich glaube, wenn man das Grundverständnis wieder ein bisschen entwickelt, die tue zum Beispiel leidenschaftlich gern tauchen, ja. Mhm. Und beim Tauchen ist es auch so, wenn ich ein Korallenriff betauche, dann weiß ich, ich darf das nicht angreifen. Mhm. Ja? Weil wenn das tausende Taucher machen, gibt es einfach nichts mehr. Ja? Oder wenn ich mit Hai tauche, ja, dann weiß ich, okay, ich muss mich auf die Hai richten und nicht umgekehrt. Ich brauche nicht dem Hai erklären, wie er jetzt sein Fressverhalten zum Einstellen hat. Ja? Und wenn es mich dann erwischt, bin ich halt einfach auch selber schuld. Gell? Und das ist uns, denke ich mal, sehr oft, weil es auch Massentourismus wird, verlieren wir diesen Respekt, ja? Dass ich mich einfach in einen Lebensraum begib, das nicht meiner ist. Ja? Und wenn ich das Grundgefühl habe, jetzt mal, wenn ich auf die Alm gehe, hey, da bin ich nur zu Gast. Ja? Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch was in unserem egozentrischen Weltbild, ja, dass ja der Mensch jetzt glaubt, wir sind alles und nur wir. Und ich sowieso muss ja alles kriegen und alles. Hab dieses Gefühl nicht mehr, dass ich sage, okay, ich tue mir ein bisschen unterordnen. Ja, ein bisschen eine Demut vor der Natur, ein bisschen eine Demut vor die Viecher. Und darum erwischt es dann halt auch welche, ja, die was einfach diese Demut nicht mehr haben. Wenn ich die Demut habe, dann muss ich sagen, ich kann nicht mit einem Hund auf die Alpen gehen. Ja. Das kann ich von mir aus oben auf der Planei machen, wo ich sage, da habe ich eine Besucherstraumlenkung, wo ich halt mit 5000 anderen Touristen den Wanderweg gehe an dem Tag. Aber sobald dass ich auf einer richtigen Alm unterwegs bin, sage ich, jetzt lasst ihn keine Hund daheim, bitte. Ja. Also, wenn wir so weiter, dann nehmen wir das nächste Mal, dann in 10 Jahren nehmen wir wahrscheinlich halt Katzen mit, ja, weil Katzen muss das auch noch alles sehen.
Aber da gebe ich wieder recht, du hast das Richtige gesagt, der Lebensraum. Das ist genauso, da könnte man vorstellen, ich gehe ja eigentlich ins Wohnzimmer der Tiere oder der Wildtier und ich möchte ja auch nicht, dass ein Fremder in mein Wohnzimmer kommt und die Füße aufhört im gegensätzlichen Sinn. Also das ist der Respekt, da
gebe ich
dir
vollkommen
recht. Oder im Garten, ja, genau.
Wenn
genau,
ich jetzt einen Garten habe und besitze genau, sowas genau. Oder wenn ich sage, ich lebe in der Stadt und habe vielleicht einen Balkon, wo ich auch nicht, dass ich einfach irgendwie sich auf meinen Balkon setzt und sagt, so, das ist jetzt meiner und da tue ich jetzt, was ich will.
Genau. Ja. Naja, es ist einfach, und die Leute sind nicht gewohnt, von wo kommt der Hund her, was ist sein Ursprung und welche Sinne er hat. Weil zu sagen, mein Hund tut nichts, das geht nicht. Der kann klar groß sein, wenn der ein Wild riecht, ist der Hund weg. Und das ist das einfach, warum wirklich auch sehr streng geschaut wird, dass der Hund angehängt ist. Die Forstwirtschaft, wenn sie das sehen, dass ein Hund frei läuft, die können natürlich abstrafen. Das können sie, weil einfach die Gefahr zu hoch ist. Der Hund kann folgen, wie er will. Wenn er frei läuft, dann können Dinge passieren. Und ich glaube, die Leute sind sich dessen nicht bewusst, weil sie in der Stadt aufwachsen. Ich kenne sie auch, ich wohne ja auch in Graz. Und da haben sie nicht mehr einen Hund, eine Person, sondern eine Person hat schon zwei Hunde. Und sagen dann, mein Hund tut nichts. Aber das kann ich nie garantieren, weil ich muss den Hund herhalten, er muss folgen, er muss in die Hundeschule. Und ich glaube, die Leute, ob sie wirklich so geschult sind, einen Hund zu haben, weiß ich nicht. Ich bin früher in Schlappen groß geworden, wir haben einen Hund gehabt. Aber ich war immer gewohnt, der Hund bleibt daheim, schaut aufs Haus und rennt im Garten herum. Also wir haben den Hund nie mitgenommen. Das ist einfach, aber die Zeiten haben sich geändert, es hat sich alles verändert und wir müssen schauen, wie kriegen wir das Bewusstsein wieder zu den Leuten, dass sie sich ein bisschen verändern und den Respekt nicht verlieren vor der Natur.
Genau,
und
ich glaube, das ist ja das, was sollte unser Gespräch jetzt auch nicht der erhobene Zeigefinger
Nein,
sein.
Überhaupt nicht.
Aber ich glaube, es braucht einfach schon oft Stimmen, die was halt schon wieder mal sagen, du, so wie halt eine Lehrerin in einer Unterrichtsklasse auch mal sagen muss, du, jetzt darf man aber ruhig sein, weil jetzt lernt es gerade was, ja. Oder es schaut nicht alle aufs Handy oder schlaft alle. Genauso muss man halt das auch akzeptieren, wenn ich mich woanders dahin begebe, dass es halt da Regeln gibt. Ja? Und wenn wir uns nicht an die Regeln halten, kann ich im Notfall getötet werden. Ja? So einfach funktioniert es halt nachher. Und dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn eine Kuh über mich drüber läuft. Ja? Und das wollen wir ja verhindern, weil keiner hat das gern, wenn das vielleicht ein Angehöriger ist. Und darum muss man halt dann vielleicht einmal sowas auch sich zu Herzen nehmen und sagen, ah, vielleicht denke ich nächstes Mal drüber nach. Und jeder, der was jetzt den Podcast hört und hat vielleicht Bekannte, Verwandte, Freunde und macht einmal einen Almtag, was ja wunderschön ist, kann man dann darauf hinweisen, du lehn den Hund an oder vielleicht lass ihn einfach daheim und er ist glücklicher und
genau.
Gut, jetzt haben wir aber genug über das Richtig. Thema geredet. Jetzt, was mich natürlich noch interessiert, was sagen jetzt zum Beispiel eben die Bauern, die Jäger, die Forstwirte zum Naturpark, ist das immer erwünscht gewesen oder hat man da Ängste gehabt oder hat man Ängste? Gibt es Berührungspunkte, die nicht so friedlich sind? Wie geht es dir da?
Eine Spitzenfrage, weil wie ich angefangen habe, vor 23 war das ein Horrorthema. Der Naturpark darf nichts tun, wir haben Angst, ihr schützt es nur, wir dürfen nichts tun. Und ich bin da gestanden, weil ich komme ja nicht eigentlich aus dem Fach, sondern aus dem touristischen Bereich. Und wir sind gut zusammengekommen, weil sie dürfen schon alles tun. Wir müssen es einfach miteinander tun und wir schützen die Artenvielfalt, aber bewirtschaftet kann es sowieso werden und auch die Jägerschaft, die haben ja alle ihre Gründe und dürfen jagen, aber es ist immer ein tolles Miteinander und es ist einfach ein Austauschen mit Landwirten und Jägern und Bezirksjägerschaft natürlich, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das haben wir auch 2023 gestartet durch einen Managementplan, das heißt einen Strategieplan für den Naturpark, was er machen soll mit seinen Landwirten, mit der Jägerschaft, mit dem Tourismus, unterschiedlichste Ziele setzen, was wir tun dürfen, wo wir ihnen helfen können, welche Förderungen wir holen können, damit wir gewisse Projekte umsetzen können. Direkt auf der Fläche.
Zum Beispiel wie die Schwenden zum Beispiel.
So wie die Schwenden, genau. Wo wir die Artenvielfalt schützen, aber trotzdem für den Almbauern geholfen wird, weil er einfach das natürlich freigeschwendet wird und er die Kühe wieder aufbringen kann. Darum ist das immer gut.
Was sind da noch Projekte? Also Schwenden hast du jetzt schon erzählt, aber ich werde so in 43 Jahren mehr gemacht haben.
Ja, ich werde es aber nur die letzten 3 Jahre sagen, weil die anderen weiß ich nicht, da habe ich mich nicht eingelesen. Also was wir noch gemacht haben, wir haben Almschwenden, wie du schon gesagt hast, wir haben kleinere Projekte mit den Schulen umgesetzt, Bewusstseinsbildung. Wir haben ein ganz großes Projekt mit dem Regionalen Management Lietzen, eine Zusammenarbeit als Teststation für Saatgut, welche Salate gut wachsen, welche Gemüsesorten gut wachsen in der Höhe, eine Kooperation mit der Entwicklung der Gemüsebauern, die es ja in der Region im oberen Enstal jetzt schon langsam immer mehr gibt. Mit denen haben wir eine Kooperation. Und ein ganz großes Projekt, was so uns am Herzen liegt, das haben wir, glaube ich, vorher schon genannt, ist der Nachthimmel. Die dunkelste.
Nein, über das haben wir noch haben nicht. Wir noch ganz kurz
die, dunkelste.
Die dunkelsten Täler, gell? Okay, verzeih mir was.
Wir sind eines der dunkelsten Täler in Mitteleuropa.
Du hast mir da ja eine Broschüre mitgebracht. Sternen
ein schönes
und
Buch.
Sternenlicht und wir.
Genau, Sternenlicht und wir. Und wir wollen den Naturpark zertifizieren lassen als Sternenpark. Das heißt, dass er immer gleich dunkel bleibt. Und diese Zertifizierung läuft gerade. Wir sind noch nicht zertifiziert. Aber dieses Projekt leitet 2 weitere Projekte ab. Das heißt, auf der einen Seite haben wir jetzt als einen Förderer, der uns da finanziert hat, diese Dokumentation Sternenhimmel und wir. Und auf der anderen Seite haben wir was ganz Besonderes, was alle Gäste und Einheimische, was ja auch ganz wichtig ist, wir haben die Einheimischen immer vergessen, auch anschauen können, ist die Sternenplätze. Da haben wir Förderung mit dem Tourismusverband gemacht, die haben uns dabei unterstützt. Und wir haben gemeindeübergreifend Sterneplätze. Das heißt, da ist eine Bank und eine große Tafel. Die ist genau ausgerichtet auf den Platz, wo man steht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt in Ramsau steht, da gibt es eine Sternentafel, ist genau ausgerichtet. Wenn es 10 Uhr abends ist, gibt es eine Zeitdrehung. Da drehe ich auf 10 Uhr abends und dann sehe ich genau die Sterne ober mir und genau auf der Tafel. Und dann kann ich runterlesen und schauen, welche Sterne das sind. Also ich kann das 1:1 nachverfolgen. Und das ist ein ganz tolles Projekt, weil das ist sanfter Tourismus, das ist Besucherlenkung und noch Bewusstseinsbildung. Wir haben 3 in 1 und auch, was geschützt wird. Also 60% der Artenvielfalt ist also nachtaktiv. Und das ist natürlich auch ein großes Thema in der Sölk, wo wir durch die Zertifizierung zum Sternenpark das unterstützen.
Das heißt, die Lichtverschmutzung ist da besonders gering, darum ist es so finster.
Genau, danke.
Und deswegen, glaube ich, sieht man auch die Sterne so gut, weil richtig. Ich sage mal, wenn ich jetzt im Winter heim bin und aufschaue, sehe ich eigentlich nichts mehr, weil natürlich die Lichtverschmutzung schon relativ groß ist.
Ja, da kann ich ein gutes Beispiel nehmen. Das ist der Stefan Wallner begleitet uns als Astronom und der hat immer das Beispiel gesagt, wenn ich am Stephansdom hier in Wien stehe, dann aufschaue, sehe Maximum 11 Sterne. Wenn du in die Sölk fährst und raufschaust, siehst du mit dem freien Auge 3000 Sterne. Circa noch 15 Minuten, dass sich das Auge an die Nacht gewöhnt. Und zusätzlich, du siehst die Milchstraße. Das ist ganz toll. Die sieht man sehr selten.
Und das sieht man in der Sölk.
Genau.
Ja, Wahnsinn.
Vielleicht bei dir noch in Rohrmus, weiß ich nicht. Du hast Schlafing in der Nähe. Aber in der Sölk auf alle Fälle.
Ja, muss ich mal selber reinfahren in der Nacht und schauen.
Richtig.
Ob ich das alles in Schlafing dann auch so erkenne. Ja. Einmal vergleichen. Absolut spannend. Wie schaut die Zertifizierung aus? Wann glaubst du, wann wird es Sternenpark?
Also das Wichtigste ist jetzt, die Gemeinde hat sich ja dazu committed. Die muss ja... Lichtumstellung gehört zu der Gemeindebeleuchtung dazu. Also gibt es einen speziellen Wert, die muss darunter liegen, das Licht muss wärmer leuchten und das wird passieren jetzt im Juni, Juli und dann im August werden wir einreichen und es könnte schon sein, dass wir Ende des Jahres zertifiziert werden.
Also ich glaube, das ist wieder was die Leute total faszinierend finden, ein Sternenpark, ja. Also das zu inszenieren und auch ja, was eigentlich in vielen Regionen einfach nicht mehr möglich ist. Ja, ich habe da drin gesehen, in dem Buch oder Broschüre, du hast ja auch Karten mit der Lichtverschmutzung. Und wenn ich da je mehr, dass man nach Osten kommt in Österreich, umso schlimmer wird es. Also Niederösterreich oder Wiener Gegend ist natürlich Wiener Neustadt, da ist gar nichts mehr, da siehst du nichts genau. mehr.
Ja.
Wie ist es bei dir daheim in Graz?
Da ist das Gleiche. Sicher auch wahrscheinlich nur. Da sehe ich wahrscheinlich 20 Sterndeln am Himmel. Aber leider, die Großstädte ist so, dass man da wenig sieht. Es ist halt das Schöne, auch wenn ich nochmal zum Projekt zurückgehen darf, dass gemeindeübergreifend gearbeitet wird. Also den Gemeinden ist bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist. Und sie schauen individuell, was sie machen können, umsetzen können. Aber es ist ein großes Thema. Es ist eine große Bewegung, die Lichtverschmutzung in Österreich. Und daher ist es schön, vielleicht werden wir der zweite Sternenpark in Österreich dann. Ist ein guter Trend nach vorn.
Wo ist der erste?
In Attersee. Am Attersee ist er der erste.
Okay, also der ist schon zertifiziert und Attersee ist auch so eine Gegend sozusagen. Ja, genau.
Die haben das vor 4 Jahren gemacht. Das Einzige, wo wir daraus gelernt haben, ist, dass sie die Besucherlenkung nicht so berücksichtigt haben. Und wir haben halt geschaut, bei den Sternenplätzen, die sich auch in der Sölk befinden, dass wir so positionieren, dass wir die Jagd nicht stören, dass sie an Wanderwegen sind und dass man leicht hinkommt, dass es genug Parkplätze gibt. Das haben wir berücksichtigt. Und da haben wir uns wieder abgestimmt mit den Landwirten und mit der Jägerschaft. Und das meine ich, dass wir da eine gute Kooperation mit allen Interessensgruppen haben. Das ist total wichtig. Sonst überlebt man nicht.
Ja, absolut. Also das heißt, das steht unmittelbar bevor. Wo geht die Reise jetzt generell weiter für den Naturpark? Wo sind deine persönlichen Ziele jetzt mit dem, was hast du mit dem Naturpark vor?
Also wir haben, weil ich immer gern im Team rede, wir sind ein Team. Wir sind zwei Leute, aber eine dritte, die Julia, unsere Biologin, die über Förderungen und über Förderung unterstützt wird. Wir sind unterwegs in Richtung Artenvielfalterhaltung. Wir müssen schauen, was in Zukunft für Förderungen kommen. Das wissen wir jetzt noch nicht so genau, aber wir haben, das nächste Ziel ist die regionale Gehölzvermehrung, dass wir dort schauen, dass wir da mithelfen. Und unser persönliches Ziel ist eigentlich die Weiterentwicklung auch die Lichtverschmutzung mit dem Stefan Wallner, dass wir da in eine Richtung gehen und vor allem den Almenerhalt. Da möchte man natürlich eine enge Kooperation mit der Landwirtschaft, Almwirtschaft, aber da müssen wir schauen, welche Förderungen jetzt daherkommen. Wir sind natürlich abhängig von Förderung, Unterstützung von außen.
Das heißt, ihr selber verkauft ja nichts. Das ist ja rein eigentlich ein bewusstseinsbildendes Projekt, der Naturpark. Weil ihr werdet ja nicht jetzt irgendwie irgendwo mitpartizipieren, weil wer einen Steirerkass verkauft, oder?
Nein, das tun wir nicht. Wir sind derjenige, der das mitbewerben und schauen, dass verkauft wird, aber verdienen tun wir nichts dabei.
Jetzt frage ich mich, eins interessiert mich auch noch, wie viel Naturpark haben wir überhaupt in Österreich?
Weißt 46, circa 46 sage ich jetzt einmal außer. In der Steiermark sind 7. Generell 46.
46
so, ich jetzt einfach so außer.
Ja.
Ich glaube sogar 48, aber ich bin mir nicht sicher.
Okay, knapp 50
Naturparks. Ich bin mir nicht sicher, aber knapp 50 Naturparks, ja.
Und aus deiner Sicht würdest du sagen, das ist absolut erhaltenswürdig?
Ja, auf alle Fälle.
Und wertvoll für die Region?
Ja, weil es einfach bewusstseinsbildend ist. Es ist so wichtig, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Und wenn wir das nicht mehr haben, geht ein großes Stück Natur aus meiner Sicht verloren, weil keiner mehr da ist und sagt, du, da müssen wir aufpassen oder da müssen wir aufpassen. Oder der da ist und sie unterstützt in einer Art und Weise, wo sie es brauchen.
Und du kämpfst dafür, dir taugt das, das ist
ich schön. Kämpfe dafür. Ich kämpfe vor allem für die Almen und für die Landwirtschaft. Und man muss überzeugt sein, aber es ist so viel Potenzial da und man darf dieses Potenzial nicht verlieren, weil wenn es das nicht mehr gibt, die Almen oder Landwirtschaft, dann, die brauche ich ja nicht sagen, du bist Landwirt, dann geht ein großes Stück Österreich, Steiermark verloren und...
Ja. Was mich besonders gefreut ist, ich erlebe sehr oft, die Bäuerinnen und Bauern, die kämpfen natürlich für den Lebensraum, sie kämpfen für den Erhalt der Kulturlandschaft, sie kämpfen für die Alm. Aber schön ist dann, wenn man sieht, man hat Mitstreiter. Und du bist eine davon, du bist eine Mitstreiterin, ja, die was sagt, passt, das darf nicht verloren gehen, wir müssen das erhalten. Du bringst junge Menschen durch die Projekte auf die Almen. Und ich hoffe, ihr macht ganz, ganz viele Projekte. Und ich glaube, das ist eigentlich der Zugang, den wir brauchen. Und viele sagen nachher, naja, das sind ja eh Einheimische und die wissen das eh. Nein, ich sehe das selbst in Schlapping schon. Wenn ich halt irgendwo in Schlapping in einem Siedlungshaus wohne, heißt das schon lange nicht mehr, dass ich die Verbundenheit habe mit der Natur. Und je mehr ich in den urbanen Bereich komme, natürlich umso weniger. Also ich glaube, dass das auch vor Ort extrem wichtig ist. Weil ich vergleiche das immer, jeder fragt mich, die was zu uns Urlaub kommen im Winter Skifahren, die sagen, ich Schlappminger, es wird alle Skifahren. Ja. Sage ich, boah, nein, wenn ich da mit die Lehrerinnen und Lehrer rede, die sagen, wie viel in Schlappming schon junge Kinder nicht mehr Skifahren können. Ja. Ich meine, das ist ja völlig irre, ja, weil ich sage einmal, ich kenne so viele, die fahren von Mödling von irgendwo 20 oder 30 Mal im Winter mit dem Auto rein zu uns und fahren Skifahren, weil sie es gar nicht fassen können, weil es so schön ist, weil sie sagen, aus dem Nöbelmeer, ich will nicht ständig in der grauen Suppe sein. Und dann hast du es vor Ort, du wirst jeden Tag munter, Sonnenschein, aber blauer Himmel, weiße Berge, aber nutzt das eigentlich gar nicht, gell? Und das ist dann schon, sage ich oft, für mich total bedauerlich, weil wenn wir selber das nicht mehr schätzen, ja, oder Berggehen, wie viel dann wirklich bei uns einheimisch, wie viel dann wirklich Berggehen, wer geht auf die Scheichenspitze auf, wer geht, das sind immer wieder ein paar, aber bei weitem nicht die Masse von den Einheimischen, ja. Und ja. Hältst du es aber vor der Haustür.
Genau. Und das ist, was ich vorher gesagt habe, wir dürfen nicht vergessen, wir machen ja die Programme auch für die Einheimischen. Sie sollen ja auch profitieren, wenn wir einmal eine Gartenführung oder Kräuterführung oder Lichtverschmutzungsveranstaltung haben. Die haben wir ja auch regelmäßig, damit den Leuten bewusst wird, was sie sehen oder warum wir das machen, dann ist es nicht nur für die Touristen, sondern es ist für die Einheimischen. Und das ist auch wichtig. Wir müssen ja eine Plattform bieten, auch für die, die da wohnen. Nur leider nutzen sie es zu wenig, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das ist den anderen ist bewusst. Und das ist halt ein gutes Beispiel jetzt. Wir haben einen Sternenplatz in der Ramsau und das ist ein Bauer, der den Sternenplatz auf seinem Grund stehen hat, wo ein Wanderweg dabei ist. Und der hat gesagt, das war mir vorher gar nicht bewusst. Wir haben ein Tourist oder ein Gast hat bei mir übernachtet, schaut in den Himmel und sagt, ihr habt so einen schönen Sternenhimmel. Und darum hat er sich für den Sternenplatz beworben, weil ihm da erst bewusst worden ist, was er Tolles vor der Haustür hat, wo keiner zahlen muss auch noch dafür. Gell? Und das ist das Wichtige. Und da unterstützen wir. Wir haben aus einer Förderung diesen Platz finanziert. Und das ist uns. Und da profitieren wir haben es finanziert, die Gäste profitieren und die Einheimischen, weil es ihnen bewusst ist, was sie da vor Ort haben. Und das ist, wie du gesagt hast, uns ist gar nicht bewusst, was wir Tolles haben. Wir gehen raus, wir können einen Steirerkäs essen, was von der Region ist, eine Milch trinken daheim, die von der heimischen Kuh ist. Und dieses regionale Essen, diese Qualität ist so wichtig, weil es dir dann selber gut geht. Da geht es ja um die Gesundheit.
Mhm. Absolut. Das ist jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Danke, Gabriele. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein schönes Bild gezeichnet. Danke auch für deine Worte und auch deinen Einsatz. Ich möchte jetzt am Schluss nochmal sagen, geht mal auf unsere Homepage. Da gibt es diesen Report Landwirtschaft, Lebensraum und Tourismus gratis zum Download. Wenn ihr mal eine Urlaubslektüre sucht, wenn euch das Thema interessiert. Ich möchte es vor allem allen Bäuerinnen und Bauern auch ans Herz legen, weil es umso wichtiger ist, dass wir gut über diese Themen kommunizieren können und vor allem auch allen Touristikern und Touristikerinnen, dass wieder mehr Verständnis auch vielleicht für die Landwirtschaft da ist. Wie gesagt, gratis zum Download. Und wir haben auch vorher so einen Podcast gemacht zu dem Thema, nämlich mit Peter Fuchs auf der Tuchmalm. Den haben wir im August aufgenommen, im September ausgestrahlt. Einige Herren unbedingt, der Peter ist da wirklich, er wird auch Almfuchs genannt. So hört sich aus, dass man sich den Podcast anhört. Gabriele, danke. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und viel Schaffenskraft. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und ich finde das voll schön, wenn es Menschen gibt wie du, die was sich für sowas Wertvolles einsetzen.
Danke, danke, dass ich da sein durfte.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.